Ja, ich grüße Sie von hier vorne aus recht herzlich und wir haben uns heute wirklich viel vorgenommen. Wenn es heißt hinauf nach Jerusalem, dann hat es eine weite Spanne. Ich muss da hinten nochmal auf die Uhr gucken, nicht, dass es zu lang wird, aber ich denke, wir hören uns jetzt einmal einfach an, auch was das Wort Gottes uns sagt. Schön, dass ich heute Morgen schon meine Berufsgarantie gehört habe. Wenn die Haare alle gezählt sind, bei mir hat der Schöpfer noch einiges zu zählen, beim anderen hat er am Bart zu zählen. Das ist immer eine schöne Sache, wenn man die Größe Gottes an der Stelle so auch wahrnehmen darf. Hinauf nach Jerusalem, das bedeutet auf der einen Seite ein Aufstieg. Auf der anderen Seite ist genau das auch mit unserer Jahreslosung verbunden. Siehe, ich mache alles neu. Wenn wir vorhin die Bilder gesehen haben von Jerusalem, dann ist das ein irdisches Jerusalem. Und von dem wir heute sprechen, da ist es auch mit ein himmlisches Jerusalem. Deshalb ist also dieser Rahmen, der heute uns gesteckt ist, einmal aus dem Alten Testament, aus Jesaja 65. Da gucken wir mal, was uns da der Vers 17 sagt. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Und die andere Seite von diese, also im Neuen Testament, da steht uns dann etwas anderes gegenüber, und zwar einmal in Offenbarung 20, der Vers 11, die alte Erde. Und siehe, und ich sah einen großen weißen Thron, der darauf saß, vor sein Angesicht flohen die Erde, der Himmel, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und weiter in 22, der Vers 1 und 2, und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes, mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, neue Erde. Da hinein in diesen Rahmen, da steht dann in der Mitte unser Predigttext, den ich aus Jesaja 66 uns lesen werde. Jesaja 66, Vers 10 und folgende. Freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt. Freut euch mit ihr, alle, die ihr über sie traurig gewesen seid. Denn nun dürfen ihr sagen und euch satt trinken lassen an den Brüsten ihres Trostes. Denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an dem Reichtum ihrer Mutterbrust. Denn so spricht der Herr, siehe, ich breite aus bei dir den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Ihre Kinder sollen auf den Armen getragen werden und auf den Knien wird man sie liebkosen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet und ihr sollt in Jerusalem getröstet werden. Einmal soweit. Wir haben jetzt schon viele Begriffe gehört, die uns immer wieder begegnen. Da ist von Trost die Rede, da ist von Frieden die Rede. Und wir befinden uns da mit dem Blick in ein Jerusalem hinein, das es heute so noch nicht gibt. Aber wir befinden uns auch gleichzeitig noch im Jetzt und Heute, und wir befinden uns genau an der Stelle, wo letzten Endes dann auch Jesus diesen Aufstieg macht. Diesen Aufstieg hinauf nach Jerusalem. Jesus kannte den Weg gut. Schon als Kind hat er ihn vor und zurück gemacht und auch mal seinen Eltern entwischt. Dabei, wir kennen die Geschichte. Und wenn dann die Masse zu Ostern hinaufgegangen ist, dann war das ein einziger Lobpreis. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Wir haben eine Reihe von Psalmen, das sind die sogenannten Halleluja- oder Aufstiegspsalmen, 120 bis 134. Die sind alle so kurz gefasst, dass man eines ans andere schließen kann. Da hat der längste, glaube ich, 10 Verse. Und diese Halleluja-Psalmen, die kannten die Israeliten alle auswendig. Da haben sie sich das Lob ins Herz gesungen beim Aufstieg. Und genau das hat Jesus auch erlebt. Und wir wissen aber auch, dass Jesus einen letzten Aufstieg vorgenommen hat. Er kam da an dieser Stelle von Bethanien her. Aber noch einmal zurück, einen Punkt zurück. Wenn wir diesen Text betrachten, dann kommt er uns vielleicht irgendwo auch fremd vor, wenn ich von neuer Erde und neuem Himmel gesprochen habe, dann kommt es uns noch fremder vor, weil wir sind erdbehaftet. Wir sind Menschen, die einfach auch das, wo wir hineingeboren sind, nicht loslassen können. Und wenn wir von diesem Neuen sprechen, dann haben wir es mit einem gewaltigen, kosmischen Ding zu tun, das wir uns nicht vorstellen können. Die Erde, die alte, wird fliehen, das heißt, der Kosmos kommt durcheinander. Und auf der anderen Seite die neue Erde, die uns in der Offenbarung genannt ist, das neue Jerusalem, der neue Himmel. Und wisst ihr, da gibt es einen gravierenden Unterschied. Unser erdbehaftetes Leben kann da nicht mitgenommen werden. Neue Erde, neue Zukunft bedeutet, die Schuld bleibt hier, die Schuld wird in den Kosmos geschickt. Wenn hier die Erde flieht, dann geht die Schuld mit. Und warum? Weil Jesus ein letztes Mal aufgestiegen ist. Diese beiden Dinge müssen wir zusammenbringen. Und das macht die Weite des heutigen Textes auch so aus. Wenn dieser Christus dann gekommen ist von Bethanien her, er hatte gerade kurz zuvor den Lazarus auferweckt, dann reihte er sich mit seinen Jüngern ein in die Masse der Aufsteigenden. Er kam von Bethanien her und die Masse, die aufstieg, die kam von Jericho her. Man vereinigte sich, bis man in der Stadt Jerusalem dann war. Es hat sich herumgesprochen. Dieser Jesus steigt auf nach Jerusalem und an dieser Stelle, er wird, vorhin hast du das schon gesagt, er wird erwartet, freudig erwartet. Hosianna, dem Sohn Davids. Er wird gehasst. Er wird niedergemacht. Es sind hier die zwei Seiten, die sich sichtbar machen. Und dieser Aufstieg nach Jerusalem, der geht für Jesus noch höher hinauf. Golgatha. Jesus geht nicht nur nach Jerusalem, um sich demütigen zu lassen von dem schuldbehafteten Volk, sondern Jesus geht hinauf nach Golgatha und noch ein Stück weiter, das Kreuz. Und wir könnten heute Morgen hier nicht sitzen, wenn es nicht Karfreitag und Ostern geworden wäre. Das ist der Beginn der Gemeinde und wir dürfen von daher einen Blick in das Neue tun. Lasst uns nicht nur erdbehaftet leben, sondern lasst uns das Neue sehen. Wir denken an dieser Stelle, warum ausgerechnet so mitten in der Passionszeit diese Freude über Jerusalem. Es soll uns den Blick weiten. Letzte Woche haben wir es davon gehabt, da ging es um die Augen, der Augensonntag. Blick nach vorne und jetzt diese Woche Blick auf Jerusalem. Wir hatten das Bild vorhin, aber wie gesagt, erdbehaftet. Es geht um das Neue, es geht um einen Blick in die Zukunft, für uns alle unvorstellbar. Wenn wir heute Morgen wieder die Nachrichten gehört haben, dann habe ich so vernommen, Trump sagt, die Zeit ist noch nicht reif für einen Frieden da unten. Er hat noch was gesagt, ich verpflichte alle Verbündeten jetzt, wenn die Öl wollen, dass sie auch ihre Kriegsschiffe an das Horn da von Hormus da verlegen. Erdbehaftete Welt. Die Welt gebiert einen Hass und vor allen Dingen auch einen Hass auf das Volk Israel. Wir müssen uns lösen, es fällt uns vielleicht dieses Jahr noch schwerer, unseren Blick zu lösen und die Zukunft zu sehen, wenn wir so viel Leid und Elend sehen auf dieser Erde. Und Bomben schaffen nun mal keinen Frieden. Die Welt in diesem Hass, die braucht einen neuen Ausblick. Die braucht einen neuen Aufblick. Und dieses Weltgeschehen, das ist etwas, was uns bewegen muss, was uns auf die Knie zwingen muss, damit wir unseren Herrn und Heiland bitten darum, dass er hier eine Wende schafft. Nicht nur die irdische Wende, sondern auch die Wende in den Herzen. Die unerlöste Welt braucht einen neuen Blick. Und die unerlöste Welt braucht einen Blick auf das Kreuz. Wir kommen nicht umhin, der Schandfleck ist das Kreuz. Schändlich zu sterben nach römischer Art, das ist etwas, was keiner gerne hat. Und diesen Weg hat Gott, der Vater, mit seinem Sohn gewählt für uns. Nur durch das Geschehen auf Golgatha kann Jerusalem zum Trostplatz für die Welt werden. Nur durch Golgatha wird Jerusalem Trostplatz. Haben wir uns schon mal überlegt, in den letzten Tagen, als der Iran so viele Drohnen und Raketen nach Israel geschossen hat, hat Jerusalem etwas abgekriegt? In einem Vorort wurde eine Drohne abgefangen. Aber in Jerusalem fielen keine Bomben. Wisst ihr, mit was das zu tun hat? Der Tempelplatz ist noch belegt mit dem Teufel. Ich sage es ganz offen. Diese beiden Moscheen, die da oben stehen, ist ein Besetzen eines fremden Territoriums. Und deshalb bekommt Jerusalem den Krieg da oben direkt nicht ab, weil der Iran sein eigenes Glaubensbild nicht zerstören kann. Da müssen wir einmal ein Stück weit um die Ecke denken und müssen das auf uns wirken lassen. Und genau dieser Ort wird Trostplatz für die Welt werden. Ja, dieses Jerusalem hat diese Verheißung. Und da merken wir auch, wie Gott seinen Schutz über dieser Stadt hält. Dieser Ausblick in der Passionszeit ist natürlich auch für uns ein Moment der Freude. Denn das steht in diesem heutigen Text, so heißt auch unser Sonntag, dieser Freut euch mit Jerusalem, aus dem dann der Predigttext dann herausspringt. Und da kommt das dann zum Tragen, was uns wieder ganz persönlich angeht. Wer Jesus heute schon im Herzen trägt, lebt aus der Freude, die bis ins Morgen hineinreicht. Das ist in der verlorenen Welt unser Auftrag. Weil wir Jesus im Herzen tragen, dürfen wir diese Freude weitertragen. Das heißt, heute schon für morgen denken. Das heißt, heute schon vom Morgen sprechen. Heute schon den Sieg von Golgatha verkünden. Wir säßen alle nicht hier, hätte Jesus diesen Sieg nicht für uns vollbracht. Wir gehen dann mit anderen Augen auf Ostern zu. Unser Predigttext hat zwei Schwerpunktworte, das haben wir jetzt schon herausgefunden. Das ist einmal das Wort Freude und dann das Wort Trost. Ich weiß nicht, wie es Ihnen heute Morgen geht. Vielleicht sind Sie durch irgendetwas von der Woche her oder so auch ein wenig gedätscht oder sind einfach mit Ihrer Seele unten. Und dieser Predigttext spricht hinein in unsere Seele. Es ist eigentlich ein Seelsorgetext. Er holt uns ab, wo wir gerade stehen. Wenn du am Boden bist, dann lass dich aufbauen. Nicht mit Kopf hoch, wenn und so weiter. So nicht. Lass den Text wirken, lass das Wort Gottes wirken, in dein Herz hineinwirken. Und wie steht es in unserem Text? Haben wir es noch in den Ohren? Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Wisst ihr, wir denken dann an unsere Kindheit zurück und unsere Kinder, die jetzt in ihrem Kindergottesdienst sind, könnten da uns viel näher berichten, wie es ist, wenn Mama die Tränen abwischt. Wie eine Mutter. Dieser Gott ist so, wie wir in unseren Familien es erleben dürfen. Da dürfen wir kommen, wie wir sind. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Interessante Stellung des Satzes, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Nicht durch oder in, sondern an Jerusalem. Erinnert euch dessen, was dort geschehen ist in der Weltgeschichte für uns. Lasst euch das zusprechen, diesen Trost. Ihr werdet es sehen und euer Herz soll sich freuen. So stand es im Text, so steht es im Text. Wenn wir heute hier rausgehen, dann eines, nehmt die Freude mit, weil Jesus in unser Herz getreten ist. Und lasst es die anderen spüren, die das nicht haben. Leute, wir unterscheiden uns gravierend nicht als die Besseren, sondern als die, die gefunden haben und als die, die gefunden wurden von Jesus. Und da hinein zeigt dann Jesus das absolut Neue. Und dann sieht man in der Vision, wie ein Strom durch den Tempel hindurch entspringt, frisches Quellwasser. In Hesekiel kann man es nachlesen, Hesekiel 47, schlag die Bibel da mal auf. Und da wird eine Rede davon sein, dass selbst das tote Meer neu wird. Es wird Fische haben, dass die Fischer an der Reihe stehen, um es abzufischen. Und wir können uns einfach nicht vorstellen, was Gott noch alles vorhat. Und da möchte ich einen ganz kleinen Exkurs noch einschieben, wenn es immer wieder um das Wasser geht. Auch das lebendige Wasser, das ich vorhin angesprochen habe, aus der Offenbarung, dann sind das die Punkte, an der die Welt genesen soll. Das steht in der Zukunft aus. Die Welt darf daran genesen, was dieser Gott vorbereitet hat. Da steht von Bäumen, die 12-mal Früchte bringen und ihre Blätter heilen die Völker. Wir können es uns nicht vorstellen, aber an der Stelle jetzt einen ganz kleinen Exkurs, den ich mir für uns hier ausgedacht habe oder der mich schon sehr, sehr lange beschäftigt. Es gibt sogenannte Quellkirchen. Gemeinden haben Quellen benutzt, um darauf dieses Bild auch deutlich werden zu lassen. Wir haben ein gemeinsames Erlebnis. Wir sind gerne in Südtirol unterwegs und da haben wir im Finchgau die St. Medardus Kirche gefunden. Sie liegt bei Tarsch im oberen Finchgau. Und da kommt eine Quelle, die geht unter der Kirche durch und fließt außen in einen Trog. Ist jetzt im Moment versiegt, aber weil sie gespeist wurde vom Gletscherwasser. Aber man sieht den Trog und man sieht es noch, wie dieses Wasser, also wenn mal wieder ganz feucht ist, dann fließt es wieder. Diese Medardus, da ranken sich natürlich dann auch dann gewisse Dinge drumherum, dass man da Fieber heilen kann, dass es eine gute Heuernte gibt. Die Menschen ziehen da immer gleich ihre Schlüsse draus. Aber es ist schon etwas, es macht etwas, wenn die Bäuerin uns erzählt, wie sie mit ihrer eigenen Kirche leben. Das ist nämlich auf Privatgrund. Und dann haben wir hier im Odenwald, im hessischen Odenwald, haben wir eine Quellkirche in Schöllenbach. Da fließt heute noch glasklares Wasser durch die Kirche und sie wird gerne als Taufkirche benutzt. Und jetzt gehen wir 2 Kilometer weiter zur Bergkirche. An der Bergkirche vorbei fließt eine wunderbare Quelle und zwischen Pfarrhaus und Bergkirche kommt die Quelle heraus, das Taufwasser. Man hat fremden Grund, religiös fremden Grund aus der Keltenzeit belegt mit einem Gotteshaus. Man hat ein Zeugnis gestellt, damit Menschen etwas neu werden lassen können. Und deshalb sind solche Kirchen auch gerne Taufkirchen. Aus 1000 Jahren zurück, weit über 1000 in Heinsheim können wir das nachweisen, dass es 1300 Jahre zurückliegt und in Schöllenbach ebenfalls so. Versteht ihr? Wasser, das Elixier. Wasser, das Elixier des Lebens, das uns im Text genannt wird. Und dann haben die Menschen bis in unsere Gegend hinein diese Kirchen genutzt, um das sichtbar zu machen, bis heute sichtbar zu machen, was dieses Wasser bedeutet für die Gemeinde. Aber lasst uns wieder zurückkommen zum Text, weil ich meine, das hat einen tieferen Sinn, dass man ausgerechnet in einem Land, in dem Wasser so kostbar ist, in Israel, mit so einer Überschwänglichkeit und Fülle arbeitet. Dieser Gott arbeitet nicht im Normalmodus und im Normalmaß, sondern er ist in allem der Überschwängliche. Und das ist keine Vertröstung in die Zukunft hinein, sondern die Zukunft Gottes für uns. Gerne sagt man Christen, naja, die sprechen von dem, was sie noch nicht haben und so weiter, aber wir wollen ja heute leben. Nein, Christus und der Vater zeigen uns seine Zukunft und aus dieser Zukunft dürfen wir leben, dürfen wir für heute leben. Gott hat diese Zukunft in der Hand. Gott hat diese Zukunft für unsere Welt in der Hand. Und da stellt sich für uns die Frage, stellen wir uns in die Reihe hinein? Lassen wir uns ganz neu von unserem Schöpfer und von unserem Erlöser inspirieren, dass wir die Zukunft nicht Sonnenenergie oder Elektroauto, sondern die Zukunft Gottes in den Mittelpunkt stellen. Wenn Gott die Zukunft der Welt in der Hand hat, dann braucht uns vor der Zukunft nicht bange zu sein. Sind wir heute schon Zeugen der Zukunft Gottes in dieser Welt? Im Heute und im Jetzt. Ich wünsche uns das nicht nur für diesen Sonntag, sondern lasst uns leben als Erlöste und in die Zukunft schauende. Unser Heiland kommt. Amen.